Wir wollen heute Abend etwas lesen aus dem dritten Buch Mose. Und zwar Kapitel 1. Dritte Mose 1, ab Vers 1. Und der Herr rief Mose, und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rindvieh ist, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl. Am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und sein Eingeweide und seine Beine soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Soweit heute Abend. Das Thema unseres Abends und so was will auch morgen noch, ist das Brandopfer, der Jesus als das Brandopfer und damit untrennbar verbunden die Anbetung der Gläubigen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wie das so oft ist in der Christenheit, sind gerade die Themen, die Gott für bedeutsam hält und uns die hier als Erste vorstellt, vernachlässigbar. Wo findet man heute in der Christenheit noch wahre Anbetung in Geist und Wahrheit? Wo? Das kommt, weil der Satan nur ein Ziel hat. Alles, was zur Ehre Gottes ist, und das ist bei der Anbetung in allererster und höchster Form der Fall, beiseite zu schieben und zu vernichten. Das ist der Punkt. Der Jesus sagt, der Vater sucht Anbeter. Er hat sie sich nicht geschaffen. Hätte er machen können. Hätte alle Erlösten zu Anbetern machen können. Dass sie gar nichts anderes tun können. Aber er hat es nicht getan. Er hat sie errettet. Ich lese in der Schrift zweimal, dass Gott etwas sucht. Einmal der Hirte, das Schaf, der Herr, der Sohn des Menschen, ist gekommen, um zu suchen, was verloren, und zu erretten, was verloren ist. Das war aber nicht so eine Suche, wie wir, wenn wir was verloren haben und nicht wissen, wo es ist. Gott wusste, wo jeder von uns war. Und er weiß auch jetzt, wo jeder von uns heute Abend hier ist. Aber das Suchen, das ist nicht, dass man nicht weiß, wo man es findet, sondern das Suchen zeigt hier bei Gott im Allwissenden nur seine unaufhörlichen Bemühungen, die Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, zu finden, ihm zu begegnen und sie nicht zu zwingen. Gott zwingt keinen Menschen. Und deshalb sind im Himmel nur Freiwillige. Und deshalb, genau deshalb, auch in der Hölle auch nur Freiwillige. Gott zwingt keinen. Jeder bekommt das, was er auf der Erde gesucht hat. Römer 2 sagt das. Der andere Punkt, der damit verbunden ist, ist der, dass Gott uns nicht zu Anbetern gemacht hat. Das steht nicht da. Er sucht Anbeter. Und zwar jetzt nicht in der Welt, da kann er keine Anbeter finden, aber unter denen, die er sich durch das Blut seines eigenen erworben hat. Die sind nicht alle automatisch Anbeter, weil das etwas ist, was aus dem Herzen hervorkommen soll. Wir sehen das schon in der Begebenheit von den 10 Aussätzigen in Lukas 17, wo er Jesus 10 Aussätzige gereinigt hat von ihrem Aussatz. Und einer von den 10, der dreht sich auf dem Weg um und sagt, ich will meinem Retter danken und fällt vor ihm nieder. Und dann kommt eine, Gott braucht ja keine Fragen zu stellen, der Jesus eigentlich auch nicht. Das sind immer Fragen, die letzten Endes an uns gerichtet sind. Dass der Herr sagt, sind nicht 10 gerettet worden? Habe ich nicht 10 gereinigt? Wo sind die 9? Wo sind die 9? Wo sind die anderen? Das ist die Frage, die zeigt, dass Gott ein Verlangen danach hat, dass wir ihm das geben. Ja, was denn? Ich sage schon, Gott zwingt uns nicht zur Anbetung. Er hat ein Verlangen danach, in seinen Erlösten etwas von dem wiederzufinden, was er selbst in Vollkommenheit für seinen Sohn empfindet. Er hat ein vollkommenes Wohlgefallen an seinem Sohn. Das kommt in diesem Opfer zum Ausdruck. Der Sohn war im Schoß des Vaters, war immer das Wohlgefallen des Vaters. Er war es auf der Erde, hat Gott zweimal bezeugt. Und er ist es, wir können es sagen. Können wir es glauben, auch jetzt zur Rechten Gottes. Wenn Gott ihm in Hebräer 2 sagt, dass er von Gott begrüßt wurde, das war eine Begrüßung, die können wir uns gar nicht vorstellen. Dass Gott seinen Sohn, den er auf diese Erde gesandt hatte, als Mensch verherrlicht jetzt im Himmel begrüßen konnte, nachdem er alles vollbracht hatte, was der Vater ihm aufgetragen hatte. Und mehr, er hatte nicht nur Gehorsam gezeigt, sondern er hat ihn verherrlicht. Und das war unendlich viel mehr, das kommt gerade in dem Brandopfer zum Ausdruck, als das, was Gott für nötig hielt, für die Sühnung der Sünde. Insofern ist Anbetung etwas, was auch besonders für die Jüngeren, die sich vielleicht damit beschäftigen, warum finden die Brüder das so wichtig, die Anbetung? Ich habe es versucht zu erklären, andeutungsweise, aber ein weiterer Grund, der ist unwiderleglich und der ist auch unschlagbar nicht. Ihr Lieben, wir alle möchten gerne etwas für den Herrn tun hier auf der Erde. Und hoffentlich tun wir es auch. Viel zu wenig. Aber es gibt nur eine einzige Sache, nur eine einzige Tätigkeit, die wir hier auf der Erde beginnen und die in Ewigkeit fortgesetzt wird. Alles andere hört auf. Nicht die Anbetung. Das ist der Punkt. Das ist eigentlich so, dass es hier nur in Unvollkommenheit ausgeübt wird. In Schwachheit, auch hier sehen wir das. Der Kopf bei den Tauben, der Hunger, das war nichts für Verherrlichung Gottes. Das wird in Unvollkommenheit begonnen und in Vollendung fortgeführt, entfaltet in der Ewigkeit. Deshalb ist das das Wichtigste, weil es das Einzige ist, was wir nie aufhören werden zu tun. Alles andere. Evangelium hört auf, gibt es im Himmel nicht. Lehre hört auf, brauchen wir im Himmel nicht mehr. Wir werden alle erkennen, wie wir erkannt sind. Ermahnung schon mal gar nicht mehr. Da gibt es kein Fleisch mehr. In dieser unvorstellbaren Herrlichkeit. Aber die Anbetung, die wird da erst zu ihrer vollen Entfaltung kommen. Und deshalb ist das so wichtig, dass man das versteht. Es gibt ja nicht sehr viele, aber ausreichend Stellen im Neuen Testament, die uns das sagen. Die erste ist Johannes 4. Dass der Jesus zu der Frau am weiten Brunnen von sicher sagt, es kommt die Stunde, wo die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und das ist der Punkt. Das hat nichts mit Praise and Worship, was die Jungen verstehen und die Alten meistens nicht, gar nichts damit zu tun. Gar nichts. Das ist alles eine hauptsächlich äußerlich durchgeführte, lautstarke Sache. Anbetung im Geist, und das hat weder was mit Geist noch mit Wahrheit zu tun. Eine Band ist weder Geist noch Wahrheit. Darf ich mal etwas überspitzt sagen. Und deshalb haben wir da als Anbeter gar nichts damit zu tun. Anbetung im Geist heißt, das erklärt der Herr Jesus selber, weil das nicht so einfach ist. Er sagt, die wahren Anbeter, die Juden beteten auch an, die Samariter auch. Die wussten gar nicht, was sie taten, sagt der Herr. Aber die wahren Anbeter, die wissen es, weil sie ihren Geist anbeten. Und das ist nicht so einfach. Aber der Herr erklärt uns das. Er sagt, Gott ist ein Geist. Sofort im nächsten Vers. Und die ihn anbeten, müssen im Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt, im Geist anbeten heißt nicht im Heiligen Geist. Gott ist nicht ein Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist eine Person der Gottheit. Aber wenn von Gott gesagt wird, dass die Dreieinheit Geist ist, dann heißt das nicht, dass die Heilige Geist ist, sondern dass Gott ein Wesen ist, das nicht mit menschlichen, geschöpflichen Maßstäben zu messen ist, dass er ein unsichtbares Wesen ist, dass er mit Materie an sich überhaupt nichts zu tun hat. Die hat er nämlich geschaffen, die Materie. Er sprach und es war da, aber Gott steht völlig außerhalb jeder Materie. Das heißt, die Anbetung im Geist heißt, dass man entsprechend ihn, seines Wesens, entsprechend seinem Wesen ihn anbeten muss. Und dazu muss man das Wort Gottes untersuchen. Wer ist Gott? Da brauchen wir keine Bücher für. Wir müssen nur suchen in der Bibel, wer, denn es gibt nur ein Buch, das Gott dir beschreibt. Das ist die Bibel. Nicht in jedem Vers. Aber wenn wir wissen wollen, wer und was und wie Gott ist, dann müssen wir die Bibel lesen. Und zwar gründlich lesen. Und dann werden wir vieles erkennen. Und dann werden wir wissen, was es bedeutet, Gott den Geist im Geist anzubeten. Und in Wahrheit, die Anbetung der Israeliten mit ihren Opfern war überhaupt keine Anbetung im Geist. Das war alles materiell. Alles materiell. Aber wir dürfen im Geist anbeten. Das heißt also nicht materiell. Aber die zweite Seite, Wahrheit. Und da kann man sagen, dass die Israeliten ja ihre Vorschriften, ihre Gebote für den Dienst für Gott, den Gottesdienst, wo ja auch eine gewisse Anbetung ganz klar zum Ausdruck kam, nicht? Wenn man an 5. Mose 26 denkt, nicht, wo er denn die Gaben darbringen muss und du sollst vor deinem Gott niederfallen und ihn anbeten. Und dass man kann sagen, dass das insofern schon in Wahrheit war, wenn sie es alles nach den Geboten Gottes taten. Das war ja die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was von Gott zu uns kommt. Und die war damals im Alten Testament das Gesetz. Und wenn sie das taten, dann beteten sie schon in gewisser Hinsicht in Wahrheit an. Und deswegen konnte der Herr Jesus auch sagen, wir beten an und wissen was. Das war die Wahrheit des Alten Testaments. Aber ihr sagt jetzt von den Samaritern, die beten an und wisst gar nicht was. Weil die sich eine Fantasie-Religion, die zwar auf dem Alten Testament, auf den 5 Büchern Mose basierte, ausgedacht hatten, die aber viele andere Elemente enthielt, die nicht der Wahrheit Gottes damals entsprachen. Das heißt, wenn wir in Geist und Wahrheit anbeten, dann bedeutet das, dass wir es in voller Übereinstimmung mit der Gegen, wie Petrus einmal sagt, der von der gegenwärtigen Wahrheit spricht. Er konnte sagen, ihr seid in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt. Sind wir es auch? Das ist die erste Frage. Bin ich in der gegenwärtigen Wahrheit? Das ist, was durch den Herrn Jesus offenbart wurde. Das ganze Neue Testament befestigt. Stehe ich da drin? Und damit muss die Anbetung oder soll, man kann sagen muss. Da gibt es keine Kompromisse, da kann ich nicht sagen, nee, das möchte ich so machen. Wir werden das mal sehen. Ja, der Vater sucht Anbeter. Das ist die Gnade und Liebe Gottes, die das bei uns hervorrufen will. Aber in dem Augenblick, wo wir es tun, bleibt uns keine Wahl. Und die ihn anbeten müssen, in Geist und Wahrheit anbeten. Sonst wäre Gott nicht Gott. Und das zeigt sich auch in den Ausdrücken. Der Vater sucht Anbeter. Aber die Gott anbeten müssen, in Geist und Wahrheit anbeten. Und das zeigt sich, das gilt für alle Stellen, worüber wo von Gott dem Vater gesprochen wird, dann zeigt er sich darin immer in seiner Gnade und Liebe zu uns. Und wir kennen den Gott, den heiligen Gott, als unseres Vaters, ein unermessliches Vorrecht, dass wir so nahe zu Gott kommen dürfen, dass wir ihn so ansprechen dürfen, obwohl wir nicht identisch sind wie der Sohn. Der Sohn hat eine einzigartige Stellung und doch sagt er, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Wenn von Gott die Rede ist, dann ist immer seine Allmacht und seine damit verbundene unbedingte, nie in Frage zu stellende Autorität gemeint. Gott ist Gott und er allein hat in meinem, in deinem und in unserem Leben und im Leben der Versammlung zugestimmt. Und das, was das bedeutet, finden wir in seinem Wort. Das sind so Dinge, die uns zeigen, wieso die Anbetung, die ja in diesem Opfer des Brandopfers zum Ausdruck kommt, einen so hohen Stellenwert hat. Das ist nicht irgendeine Sache, die mir vor vielen Jahrzehnten mehrere gesagt haben, nicht? Immer morgens diese Anbetung, kann man mal ein bisschen fröhlicher machen. Da sagt man, dass wir nicht fröhlich sein sollen oder freudig sein sollen. Aber wenn man denkt an den Tod des Herrn, dann kann man aber nicht fröhlich sein. Dies tut zu meinem Gedächtnis, das hat nichts mit Fröhlichkeit zu tun. Das sind bittere Kräuter, wenn wir daran denken, was er für uns getan hat. Aber wir dürfen fröhlich danken und loben und preisen, wenn wir daran denken, was er für Gott getan hat. Aber das muss doch in einer Ausgewogenheit sein, wo ein Lachen oder sowas überhaupt keinen Platz hat. Trotzdem sind solche Sachen immer wieder mal gesagt worden. Nicht? Aber das ist nicht Anbetung von Gott in Geist und Wahrheit. Diese wenigen Ausführungen, die mögen uns schon zeigen, dass wir es mit einem ganz, ganz wichtigen, ganz herrlichen Gegenstand zu tun haben. Ich sage nochmal, das Einzige, was wir ewig tun werden. Immer dann wird nämlich nie mehr der Jesus vor unseren Augen verschwinden oder vor unseren Herzen. Hier passiert das gleich. Und oft müssen wir zugeben, aber da nicht mehr. Ich sah inmitten des Thrones und inmitten der 24 Ältesten, und das sind alle Erlöster, ein Lamm stehen wie geschlachtet. Das wird immer, immer vor uns sein. Und es ist inmitten des Thrones, auf dem der dreieinige Gott sitzt. Das sehen wir Kapitel 4, Offenbarung 4. Man kann sich das nicht vorstellen. Nicht? Auf dem Thron sitzt Gott. Auf dem Thron saß einer. Und dann heißt es, und inmitten des Thrones sah ich ein Lamm stehen. Wie geschlachtet. Der menschliche Verstand setzt da ja aus. Also was denn? Entweder beides. Gott, es ist der Thron Gottes. Und diese ganze symbolische Bildersprache, wenn wir die mit unserem mathematischen oder physischen Verstand oder geometrischen Verstand angehen, dann enden wir nirgendwo nicht. Denn die Tatsache, dass in Kapitel 4 steht, auf dem Thron saß einer, das ist Gott, die Gottheit, der dreieine Gott. Und dass in Kapitel 5 steht, und ich sah inmitten des Thrones, das heißt nichts anders, nicht mehr und nicht weniger, als dass der Herr Jesus, der als Mensch auf dieser Erde am Kreuz von Golgatha das unfassbare und unermessliche Sühnungswerk vollbracht hat, als das Lamm, den Mittelpunkt aller Gedanken und aller Vorstellungen Gottes einnimmt. Den Platz im Zentrum. Die Menschen haben ihm einen Platz inmitten von Verbrechern gegeben. Gott inmitten seines Thrones. Da hört die Geometrie und Physik hört da auf, da sieht man nur Gedanken. Es ist eine symbolische Sprache, die uns zeigen, wenn du fragst, wer ist der Mittelpunkt für Gott? Es ist sein Sohn. Sein Sohn, der das Erlösungswerk vollbracht hat. Das sind einige Gedanken, die ich doch gerne vorausschicken möchte, bevor wir uns mit diesem Thema, wo es darum geht, worum dreht sich denn die Anbetung, was wir hier bildlich in diesem Kapitel finden. Die eine Stelle aus dem Neuen Testament habe ich schon angeführt, dass es sich hier tatsächlich darum handelt. Das werden wir sehen, wenn wir noch zwei weitere Stellen aus dem Neuen Testament nehmen. Und zwar zunächst mal 1. Petrus 2. Und daran sieht man auch, was wir jetzt lesen. In 1. Petrus 2, dass die Kenntnis des Alten Testaments von unschätzbarer und man muss schon sagen, unerlässlicher Bedeutung für das Verständnis des Neuen Testamentes ist. Du kannst das Neue Testament nicht richtig verstehen, wenn du das Alte nicht kennst. Ich habe mal bei uns in der Jugend vor 30 Jahren gefragt, erklärt mir doch bitte mal, was ein Priester ist. Ja, da war aber großes Stillschweigen da. Totale Stille. Funkstille. Ich sage, habt ihr noch nie im Alten Testament was von den Priestern gelesen? Ja, ja. Seht ihr? Und deswegen, wir können das gar nicht verstehen. Wenn wir das lesen, was in 1. Petrus 2 steht, das basiert aber hundertprozentig auf dem Alten Testament. 1. Petrus 2, da wird von der Versammlung gesprochen. Auch übrigens interessant nebenbei, da wird in Kapitel 1 am Ende von der Bekehrung gesprochen, von der neuen Geburt. Und Kapitel 2 fängt an, lest Gottes Wort. Wo steht das denn? Vers 2 in der Mitte, seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, indem ihr durch, damit ihr durch diese wachst zur Errettung. Gottes Wort. Und als drittes kommt Versammlung. Das sind Gottes Gedanken. Nichts anderes. Errettung, Gottes Wort, Versammlung. Im Alten Testament, genau das gleiche. Ägypten, Israel war in Ägypten. Errettung, Passa, Durchzug durch das Rote Meer. Das Gesetz, Gottes Wort, Versammlung, Stiftete. Kapitel 25 bis zum Ende. Das sind die einzigen drei Themen im zweiten Buch Mose. Und wir sehen die hier bei Petrus wieder. Wenn wir das Alte nicht kennen, können wir das Neue nicht verstehen. Dann heißt es, und es ist ein wunderbarer Zwischenvers, den müssen wir auch uns dick unterstreichen. Nachdem Errettung und Gottes Wort erwähnt wird und unsere Beschäftigung damit, Vers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Das ist unser Herr. Haben wir das, dann haben wir alle geschmeckt, als wir uns bekehrt haben. Dann waren wir froh und freudig, ich bin errettet. Hab die Güte des Herrn in seiner im Evangelium erfahren. Aber hier steht nicht nur geschmeckt, sondern wirklich. Und das heißt, dass man sich immer wieder daran erinnert. Und das dürfen wir tun, dass wir einen gütigen Herrn haben, der nichts lieber will und nichts anderes will, als dass es uns auch gut ergeht, geistlich. Äußerlich ist eine andere Sache. Es gibt manche hier, die müssen leiden. Aber geht es ihrer Seele deswegen schlecht? Das hat miteinander sehr wenig zu tun. Ich sage nicht nichts. Die Schwachheit kann so groß werden, dass man nicht mal mehr beten kann. Ich kenne solche Fälle, wo die Schwachheit des Leibes so groß war, dass der Geist die Seele nicht mehr beten konnte. Aber normalerweise ist das so, dass die Seele sich immer freuen kann. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, auch wenn es dem Körper nicht so gut geht. Und das ist das, was hier steht. Wenn ihr anders geschmeckt habt, und wir haben es doch geschmeckt, aber wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass der Herr gütig ist. So, jetzt kommt der dritte Gedanke, die Versammlung. Vers 4, der Herr Jesus, zu welchem kommen, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber außerwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. Hier wird die Versammlung uns nicht als Zelt vorgestellt, eigentlich nie, interessanterweise. Ist mir nicht so ganz klar, muss ich ehrlich sagen, warum. Denn die Stiftshütte ist ein Bild von der Versammlung. Der Tempel ist auch ein Bild von der Versammlung. Im Neuen Testament wird nur, nicht nur, während des Erdenlebens nur von dem Tempel gesprochen. Und in der Ewigkeit vom Zelt. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist dasselbe Wort wie Zelt. Warum man das nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Das wird in Ewigkeit die Versammlung sein. Vielleicht deshalb, weil es doch nicht die vollendete Stellung der Versammlung im Vaterhaus vorstellt. Das Zelt ist immer die Wohnung Gottes bei den Menschen in der neuen Schöpfung. Das nur nebenbei. Hier werden wir als Tempel bezeichnet. Den Salomo gebaut hat, der ist ein Vorbild davon. Ein geistliches Haus, aber kein steinernes Haus, sondern lebendige Steine, die gibt es ja gar nicht, aber wir sind trotzdem welche. Wir sind lebendige Steine. Ein geistliches Haus, das wird aus diesen lebendigen Steinen gebaut. Und da gehört jeder Gläubige dazu. Wir haben keine steinernen Häuser, keine materiellen Häuser, die wir Haus Gottes nennen, das gibt es überhaupt nicht. Wir kennen nur ein Haus Gottes und das ist die Versammlung, die aus geistlichen Steinen besteht. Und das ist jeder Gläubige. Aber jeder, der nicht gläubig ist, ist eben, obwohl er vielleicht in einer steinernen Kirche sein mag, kein Stein in diesem geistlichen Hause. Das ist das Ernste. Und da sieht man, wie alles vermischt und verschoben und vernebelt ist, sodass man zum Schluss überhaupt nicht mehr weiß, wenn man sich nicht immer an das Wort Gottes hält. Ein geistliches Haus, das ist die Versammlung. Das ist nicht eine Gruppe von Menschen, die Versammlung, die es besonders ernst meinen, die sich besonders gut finden. Das wäre so falsch, wie es nur geht. Die Versammlung Ecclesia besteht aus allen wahren Gläubigen. Das sind die lebendigen Steine. Und dieses Haus, das wird einmal in den Himmel eingehen. Die sind auch zugleich die Glieder am Leibe Christi, der Versammlung. Da gehören alle dazu. Aber es ist eine andere Sache, ob man das Gottes Wort uns jetzt als, sag ich mal, Richtlinien gibt. Wie Paulus das sagt, 1. Timotheus 3, Vers 16, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Nicht irgendwie so ein Saal. Welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist. Da müssen wir also wissen, wie wir uns darin zu verhalten haben. Und da gehört auch die Anbetung dazu. Das ist auch keine Frage, aber viel mehr. Und die Frage erhebt sich wieder. Wissen wir, wie wir uns zu verhalten haben im Hause Gottes, wo wir übrigens immer drin sind, weil wir immer Steine sind und immer Priester sind, nicht nur in den Zusammenkünften. Aber da ganz besonders. Nicht. Wissen wir wirklich allen Ernstes, wie wir uns zu verhalten haben im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, nur in der Versammlung nach Gottes Gedanken. Nochmals, dieses geistliche Haus, da wird offenbar, was das Gottes Gedanken sind. Wer soll es denn sonst tun? Die Heiden? Die Hindus? Islam? Sollen die der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit sein? Unmöglich. Ist nur die Versammlung. Und wir sehen auch da wieder, wie der Teufel alles daran setzt, um das zu verhindern, dass das praktisch zum Ausdruck kommt. Die Versammlung ist es. Es gibt keinen anderen Pfeiler. Aber der Teufel verhindert, dass das zum Ausdruck kommt. Und deshalb ist das so wichtig für uns. Und jetzt steht da, dass wir nicht nur ein geistliches Haus sind, aus Steinen gebaut, und die Steine sind wir, sondern dass wir auch zugleich, auch wieder so eine physikalisch unmöglich, materiell unmögliche Sache, dass wir zugleich die Priester in diesem Haus sind. Wir sind ein geistliches Haus, aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft. Das sind dieselben Menschen. Wir sind zugleich, bilden das Haus und bilden auch die Priesterschaft. Und wenn man jetzt fragt, die jungen Leute, wisst ihr, was Priester sind? Dann findest du die Antwort nur im Alten Testament. Da war ein Stamm, den hatte Gott auserwählt. Und das ist heute aber anders. Heute sind alle Gläubigen Priester. Der hatte ihn auserwählt, um ihm zu dienen. Die anderen konnten Ackerbauer und Viehhirten und alles Mögliche sein, nicht die Priester. Die Priester hatten nur die Aufgabe, Gott in seinem Heiligtum zu dienen. Deshalb gehe ich da so drauf ein. Weil hier steht jetzt, was die Priester taten. Und was wir als Priester heute zu tun haben. Vers 5 in der Mitte, 1. Petrus 2, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer. Gott wohl angenehm durch Jesus Christus. Seht ihr, jetzt sind wir bei 3. Mose 1. Da wurden keine geistlichen Schlachtopfer da gemacht, sondern Tiere, materielle. Reines Vieh und Kleinvieh. Aber wenn man nicht das versteht, und deshalb ist das gut, dass man sich einmal damit beschäftigt, weil das erst uns aufschließt, was hier in 1. Petrus 2 steht. Wenn ich nicht weiß, was die Priester sind, weiß ich auch nicht, was sie zu tun haben. Wenn ich nicht weiß, was sie zu tun haben, dann verstehe ich auch nicht, was Anbetung ist. Denn diese Priester, die wir sind, bringen Gott geistliche Schlachtopfer dar. Und da sieht man ja den direkten Bezug zu 3. Mose 1 nicht. Wo der Israelit, ich sage, damals gab es die Unterschiede. Es gab sogar drei Gruppen. Nicht? jeder Israelit war ein Bild von einem Erlösten. Bild, die waren nicht alle gläubig, bei weitem nicht. Aber waren trotzdem Volk Gottes, Bild von Gläubigen. Da gab es die Leviten, das waren die Diener Gottes. Sind wir heute alle. Aber damals war es aber nur ein Stamm. Und dann gab es aus diesem Stamm der Leviten eine besondere Familie, Aaron und seine Nachkommen, das waren die Priester. Warum ist das da so anders als hier? Wisst ihr warum? Weil bei den Vorbildern, da wird uns nicht die Wahrheit des Neuen Testamentes einfach so bildlich vorgestellt. Da könnte ja jemand sagen, ich brauche keine Bilder, ich kann das theoretisch so verstehen. Könnte ja recht haben. Aber es ist nicht so. Die Vorbilder geben uns nicht einfach ein Spiegelbild, denn das ist es ja gar nicht. Das Volk Israel, der Stamm Levi, einer von zwölfen, die Familie Aarons, eine von vielen Familien, wird ja immer weniger. Die Vorbilder zeigen uns die Lehre des Neuen Testaments, wie es manchmal positiv und meistens negativ praktiziert wird. Denn in Wirklichkeit sind alle Gläubigen heute Priester. Aber in der Praxis, wie viele gibt es denn, wie viele, die wahrhaft den Priesterdienst zu Hause anfangen und in der Versammlung und besonders gegenüber Gott kennen? Das ist die Lehre. Wenig Priester, sehr wenige. Und Leviten, Diener sind schon mehr, aber sind auch nicht alle. Wie viele Sofa-Christen, ist doch nicht so ein schöner Ausdruck. Aber die gibt es tatsächlich. Die meinen, ich bin ja errettet, jetzt kann ich mich ausruhen. Da bist du ein Sofa-Christ, möchte der nicht. Denn er möchte, dass wir Leviten sind, die sozusagen die Priester unterstützen. Die Leviten waren im Alten Testament die Diener der Priester. Die Diener des Heiligtums. Wir sehen also hier die Erklärung von 3. Mose 1, das Brandopfer. Das ist ein Bild tatsächlich von dem, was wir heute tun, wenn wir anbeten. Was tun wir? Wir bringen vor Gott den Herrn Jesus und sein Werk. Das ist Anbetung. Und deshalb steht hier geistliche Schlachtopfer, die Gott wohl angenehm sind, durch Jesus Christus. Wir kommen zu dem Vater und sagen, wir kommen hier und bringen dir das, was wir als Gläubige bei der Beschäftigung mit dem Herrn Jesus und seinem Werk und insbesondere beim Brandopfer, was er für dich getan hat. Warum freut sich Gott darüber? Und darf ich das mal so sagen? Eben, er zwingt uns nicht dazu. Das kann man auch nicht. Das tut Gott auch nicht. Aber er möchte seine Freude darin haben, dass seine Erlösten, und das ist, was uns anspricht, dass seine Erlösten ihre Freude an dem haben, an dem er seine Freude hat. Das ist die Anbetung. Sozusagen, darf ich das mal etwas primitiv ausdrücken, begegnen sich unsere schwachen Blicke in Anbetung und das vollkommene Auge Gottes im Wohlgefallen in der Person und im Werk des Herrn Jesus. Deshalb ist für Gott die Anbetung so wichtig und so wertvoll, weil er sieht, dass da Erlöste sind, wenn sie Anbetung bringen, die den wertschätzen in Anbetung, den er als Vater von Ewigkeit im Wohlgefallen vor Augen hat. Kann man das verstehen? Ich hoffe es. Das ist der Punkt, um den es geht. Die zweite Stelle, sehr ähnlich, kennt auch jeder wahrscheinlich, ist in Hebräer 13. Wir sehen also, dass es mehrere Stellen gibt, die ganz klar uns auf diese Anbetung, von der der Jesus in Johannes 4 spricht, wo er nicht auf Einzelheiten eingeht, sondern das Wesen der heutigen Anbetung bringt. Dass es nicht eine materielle Anbetung ist, in Äußerlichkeiten, sondern eine geistliche Anbetung, eine geistliche Darbringung von geistlichen Schlachtopfern ist. Und jetzt wird in Hebräer 13 noch genau gesagt, wie das geschieht. Hebräer 13, Vers 15, durch den Herrn Jesus. Nun lasst uns Gott stets ein Opfer, und die Fußnote heißt Schlachtopfer, ist das gleiche Wort wie in 1. Petrus 2. Das heißt, da haben wir wieder die genaue Übertragung aus dem Alten Testament ins Neue Testament, dass diese Schlachtopfer im Alten Testament tatsächlich in bildlicher, materieller Sprache zum Ausdruck bringen, das, was wir heute geistig tun. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Und jetzt wird uns das auch noch so genau erklärt, wie das geht, dass wir nur staunen können, dass es nämlich aus unserem Mund hervorkommt. Nicht nur aus dem Herzen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist schon etwas sehr zu Herzen gehen, dass Gott sagt, das ist die Anbetung, die Beschäftigung mit dem Opfer meines Sohnes, die ihr verinnerlicht, die ihr in eurem Herzen habt und die ihr laut, deutlich, vernehmlich mit euren Lippen zum Ausdruck bringt, die Frucht, das, was daraus hervorkommt, was für Gott ein Genuss ist. Das ist nicht für uns. Die Anbetung ist nicht für uns, obwohl ich glaube, dass noch kein Christ eine gute, gesegnete, geleitete Anbetungsstunde verlassen hat, ohne mit größerer Freude rauszugehen, als er eingegangen ist. So ist unser Gott auch. Wir kommen, um ihm was zu bringen, und wir tun das auch, wenn es gut ist, und wir gehen doch reicher raus, als wir reingekommen sind. Das ist unser Gott. Aber die Frucht soll hier nicht für uns sein. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, die gleichen, die für ihn im Evangelium auf die Straße gehen, seinen Namen bekennen oder in unserem Leben den Namen des Herrn bekennen und den Namen Gottes. Die gleichen Lippen dürfen und sollen Frucht für Gott hervorbringen, indem sie diese geistlichen Schlachtopfer darbringen durch Lob und Dank und Anbetung. Und da sehen wir dran, dass diese neutestamentlichen Begriffe sich ganz klar auf das Alte Testament beziehen. Und vielleicht muss ich noch eine Bemerkung machen. Es wird etwas ein bisschen dauern, weil ich glaube, dass die Einleitung für die Anbetung ihre Bedeutung hat. Dass dieses Schlachtopfer, das wir bringen, ja gar nicht das Original ist. Darf ich das mal so sagen? Wenn man nochmal etwas wach wird. Es gibt ein Schlachtopfer, das wir bis jetzt noch nicht ausdrücklich erwähnt haben. Aber darum geht es eigentlich. Und das ist das Schlachtopfer, das der Herr Jesus selber gebracht hat. Was ist das denn hier? Hier steht, dass wir Schlachtopfer bringen. Ganz klar, in Hebräer 13. Durch ihn nun, lasst uns Gott stets ein Opfer bringen. Wir bringen ein Opfer. In 1. Petrus 2, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohl annehmlich. Aber in Epheser 5, nur eine Stelle zu nehmen, da lesen wir, Vers 2, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Da ist das nicht dasselbe. Nein. Nicht genau. Nicht genau. Hier in diesem Vers und in vielen anderen Versen der Briefe, wenn wir das genau lesen, ist ganz klar nur von meinem Jesus die Rede. Hier ist nur von unserem Herrn und seinem Werk am Kreuz die Rede. Dort hat er sich genau in dem gleichen Sinn wie im Alten Testament selber als Schlachtopfer gebracht. In Hebräerbrief wird sogar erklärt, dass der Herr Jesus selber der Hohepriester ist und dass er selber das Opfer ist. Dass er sich selbst geopfert hat, wobei er Priester und Opfer in einem war. Das ist gar keine Frage. Aber das bezieht sich auf das Werk, das der Herr Jesus damals vor fast 2000 Jahren auf dem Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Und jetzt ist uns ja klar, wenn wir Opfer bringen, dann bringen wir unser subjektives, persönliches Verständnis, die Aufnahme davon zu Gott. Wir wiederholen nicht das Werk des Herrn. Da muss man aufpassen, das tut die katholische Kirche nicht. Katholiken, jedes Mal, wenn die Messe gefeiert wird, ich möchte mich keinen beleidigen, keinen wehtun, aber etwas Falsches ist falsch nicht. Jedes Mal, wenn die Messe gefeiert wird, und die Einsetzungsworte gesprochen werden, dann sagen die Priester, dass sie nicht so wie ich das jetzt sage, jetzt wiederholt sich das Werk des Herrn am Kreuz. Und das ist ein ganz schlimmer Irrtum. Dann wäre das Werk nicht ein für alle Mal vollbracht, sondern es müsste ständig wiederholt werden und es wäre ein unvollkommenes Werk gewesen. Aber hier geht es in Epheser 5 und in Hebräer, außer der Stelle in Kapitel 13, um das Werk, das der Jesus verbracht hat. Ja, was ist denn der Unterschied? Ich will das nur nicht darauf weiter machen, aber das eine ist das Original. Vielleicht das mal so sagen. Was der Herr einmal getan hat, das braucht nie wiederholt zu werden. Er hat die Sühnung vollbracht. Er hat Gott verherrlicht in einer Weise, die wir gar nicht erfassen können. Und deshalb sollen wir uns auch immer mit der beschäftigen. Aber die Schlachtopfer, die wir bringen, das ist nicht dasselbe, sondern das ist unsere, dass wir von diesem einmaligen Opfer aufgenommen haben, durch den Glauben, was wir davon verstehen, deshalb auch die Abstufungen, Rind, Ziege, Schaf und Taube. Und wir dürfen es Gott bringen. Und er hat daran ein ähnliches Wohlgefallen, steht auch da, Gott zu einem Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Nicht das Gleiche, das kann nicht sein. Das glaube ich, das darf man nur sagen. Dass wir Gott nie so verherrlichen können, wie es der Herr getan hat. Auch wenn wir es noch so meinen, weil es hier auf der Erde sowieso immer mit Schwachheit, immer mit Unvollkommenheit und manchmal sogar mit dem Fleisch verbunden ist. So ist das. Aber doch hat Gott an dem, was wir ihm von dem Herrn, die Werk des Herrn Jesus in Anbetung darbringen, ein ähnliches Wohlgefallen wie an ihm selbst. Das ist Anbetung. Und dieser Unterschied ist schon wichtig, weil hier auch, wir haben im Alten Testament nämlich auch diese unterschiedliche Darstellung, wo der Israel, der einzelne Israelit, der ist ein Bild vom Gläubigen, keine Rolle spielt. Zum Beispiel, wenn wir denken an 2. Mose 29, so ein recht bekanntes, zu Recht bekanntes Kapitel ist, wo Gott sagt, ich will den duftenden Wohlgeruch des Opfers meines Sohnes, wurde natürlich nicht so gesagt, weil der Sohn nicht offenbart war, aber das ist der Sinn, ständig vor Augen, ständig auf Augen haben, ständig riechen. Wer sagt in 2. Mose 29, Vers 38, zu Mose, und da steht nichts von Israeliten, hier steht nur, und dies ist es, was du opfern sollst. Zwei einjährige Lämmer jeden Tag, beständig. Das eine Lamm sollst du am Morgen opfern, das zweite Lamm sollst du zwischen den zwei Abenden opfern und so weiter. Und dann heißt es, Vers 42, ein beständiges Brandopfer bei euren Geschlechtern. Am Eingang des Zeltes, der zusammenkommt vor dem Herrn, wo ich mit euch zusammenkommen werde, um dort mit dir zu reden. Und ich werde dort mit den Kindern Israel zusammenkommen und es wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Und ich werde das Zelt der Zusammenkunft und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, dass sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ich werde in der Mitte der Kinder Israel wohnen und werde ihr Gott sein. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, ihr Gott, der ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um in ihrer Mitte zu wohnen. Ich bin der Herr, ihr Gott. Hier haben wir ein Opfer, das natürlich musste irgendein Priester das bringen, aber wo nicht die Israeliten aufgefordert werden, denken wir das, sondern wo Gott sagt, das ist eine Bestimmung, und anders konnte es ja im Alten Testament nicht sein, das spricht von dem Werk des Herrn an sich, dass er zwar ein für alle Mal vollbracht hat und nicht wiederholt wurde, aber die Tatsache, dass der beständige Wohlgeruch von dem Werk des Herrn Jesus nie aufhört, und dass das die Grundlage ist, weshalb Gott heute damals inmitten seines Volkes wohnen konnte, weil da jeden Tag ein beständiger Duft emporstieg. Und so ist das heute auch. Dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnt, weil er es tut, aufgrund des nie endenden Wohlgefallens, das er in dem Opfer, auch wieder Brandopfer, seines Sohnes findet. Oder all die Opfer bei den Festen, beim großen Versöhnungstag. Das spielten die Israeliten überhaupt keine Rolle. Das waren Fakten, die wurden geschaffen und sprechen von dem Werk des Herrn in seiner Sündungskraft, 3. Mose 16. Aber das ist hier nicht so. Hier wird uns das vorgestellt, was wir am Anfang betrachtet haben, nämlich das, was der Israelit Gott bringen konnte. Das konnte nichts anderes sein, aber es war doch das, was er tat. Wenn jemand von euch mir ein Opfer bringen will. Zunächst wird hier gesagt, der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach. Im ganzen 2. Buch Mose hat Gott viel mit seinem Volk geredet und mit Mose, aber nie aus dem Zelt der Zusammenkunft, weil es noch gar nicht fertig war. Und Gott hat am Sinai immer vom Berge Sinai gesprochen. Und der Berg Sinai, das ist ein Bild von der unnahbaren Heiligkeit Gottes. Da durfte keiner auf den Berg, hat Gott mehrmals gesagt, außer Mose, war eine Ausnahme, er ist ein Bild von dem Herrn Jesus, dem Apostel und dem Apostel unseres Bekenntnisses. Und Aaron war ein Bild von dem Priester, hohen Priester unseres Bekenntnisses, dem er ja war. Sonst durfte keiner dahin kommen. Der Sinai spricht von Heiligkeit. Einmal wird auch in dem Psalm gesagt, ein Sinai an Heiligkeit. Und so spricht Gott im 2. Buch Mose. Aber nachdem er sein Volk zu sich gebracht hatte und seine Wohnung erstellt war, da spricht er nicht mehr. Nur, auch noch, aber nur unter bestimmten Gelegenheiten vom Berg Sinai, sondern hier aus dem Zelt der Zusammenkunft. Und ich habe schon Andeutungen gemacht, das Zelt der Zusammenkunft hat eigentlich 2 Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist, Hebräer 9, das ist ein Abbild von himmlischen Dingen. Das Zelt, Mose hatte ein Muster gesehen, das kam aus dem Himmel. Sieh zu, dass du alles genau nach dem Muster machst, sagt Gott. Dass du ihn auf dem Berge jetzt gesehen hast, das kam aus dem Himmel. Und das ist ein Bild, ein Abbild von himmlischen Dingen. Ich kann da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Erster, 2., 3. Himmel, ich war im 3. Himmel, sagt Paulus. Und die Stiftung hat auch 3 Teile. Aber zweitens ist das Zelt der Zusammenkunft ein Bild der Versammlung. Das haben wir schon erwähnt. Und das ist hier gemeint. Wir sehen, dass die Versammlung auch in der Praxis eine ganz wichtige Rolle spielt. Gott redet in der Versammlung zu uns. Er redet durch die Versammlung zu uns. Und die Versammlung ist mehr als die Versammlung, das ist jetzt nicht wie heute Abend. Hier sind so viele Geschwister aus anderen Orten und auch welche von Kastrop. Aber das ist nicht die Versammlung Kastrop hier heute Abend, sondern ein öffentlicher, mehr oder weniger Vortrag. Aber die Versammlung, die zusammenkommt zur Anbetung an einem Ort, wird ja in 1. Korinther 11 und 14 mehrfach gesagt, wenn die Versammlung an einem Ort zusammenkommt, das ist die Versammlung. Und da, die hat einen Charakter, den vergessen wir oft. Und das ist hier auch. Wir vergessen oft, oder wir meinen oft in unserer Schlauheit, ja, das sind doch nur die Brüder und Schwestern, die kenne ich doch alle. Ja. Du kennst sie nicht, ich auch nicht. Aber der Herr kennt sie. Und dieser unser Herr, der sagt, wenn die zusammenkommen in meinem Namen, dann sind sie die Versammlung. Und dann ist das nicht nur die Schwachheit der Geschwister. Denn da steht in 1. Korinther 11, wo die sich nicht richtig verhielten, oder verachtet ihr die Versammlung Gottes. Die Brüder zu verachten ist schon schlimm. Und leider geschieht es oft. Och, der oder die nicht. Schlimm. Schlimm ist das. Dann tritt man auf, ohne dass man es vielleicht überlegt. Wort Gottes, Wort Gottes. Wie Elia. Das ist doch nicht gegen Israel aufgetreten. Hat doch nur gesagt, ich alleine bin übrig geblieben. Alle haben mich verlassen. Römer 11 sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel. So sieht Gott das. Wir wollen das alles so beschönigen, nicht? Aber verachtest du die Versammlung Gottes, heißt, dass er nicht die Geschwister verachtete, sondern das Wesen der Versammlung, das darin zum Ausdruck kam, wenn die Geschwister zusammenkamen. Und deshalb kann die Versammlung auch ausschließen. Die Brüder können keinen ausschließen. Auch nicht die Geschwister. Aber die Versammlung schon. Die kann auch. Und nur sie. Die Versammlung hat Ohren. Es kam zu den Ohren der Versammlung. Da wird nicht gesagt, zu den Ohren der Brüder oder zu den Ohren der führenden Brüder. Das mag alles gewesen sein. aber es kam zu den Ohren der Versammlung. Und daran sehen wir, ihr Lieben, ich sage das nur, weil das viele vielleicht noch nie überlegt haben, nicht? Dass die Versammlung Gottes, wenn sie im Namen des Herrn versammelt ist, wirklich die Öffentlichkeit vom Herrn, etwas ist, das gibt es nicht nochmal auf der Erde. Was sie bindet, wird im Himmel gebunden sein. Nicht ist vorher irgendwann im Himmel gebunden. Wenn sie entscheidet im Namen des Herrn, ist das, erkennt der Himmel das an. Das ist die Bedeutung. Und deswegen ist das so wichtig zu sehen, dass Gott aus dem Zelt spricht. Der Herr spricht durch die Versammlung anders, als wenn ich alleine zu Hause sitze und mir eine Betrachtung anhöre. Ist was ganz anderes. Und so spricht der Herr hier aus dem Zelt der Zusammenkunft. 10-mal kommt das dann hier in den ersten 9 Kapiteln vor. Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen. Und jetzt kommt diese Aufforderung, dieses Wenn. Da zwingt keiner. Wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, das ist etwas, worauf der Vater wartet. Der Vater sucht an sich. Aber dann geht es sofort weiter. Dann soll. So soll ihr vom Vieh, vom Himmel aufhängen, eure Opfergabe bringen. Da gibt es keine Wahl. Da gibt es keine Auswahl. Und da könnte man auch nicht sagen, ach ja, für die Kühlerin und Kleinkind, das sind reine Tiere, da könnte ich auch hier sprechen. Oder eine Gazelle. Na, vom Vieh. Warum das? Weil Hirsche, die durften gegessen werden. Gazellen, alles was Paarhufer und dieser Käuer waren, sind das ja alles. Gämsen und so weiter, durften die alle essen. Aber nicht Opfer. Warum? Weil sie kein Bild vom Herrn sein können. Kann ein wildes Tier im wahrsten Sinn des Wortes ein Bild von unserem Herrn sein? Nein. Der sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und gerade die wilden Tiere in der Wildnis, die unterscheiden sich dadurch, dass die eben nicht zu bändigen sind. Die wollen sich nicht bändigen lassen. Und der Herr sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das war natürlich freiwillig, aber deshalb wird hier gesprochen davon, dass sie reines Vieh bringen durften, nicht reine Tiere. Und wir dürfen da auch nicht jetzt irgendwie sagen, ja, ist doch dasselbe. Es war nicht dasselbe. Die durften nicht geopfert werden. Sie durften sie essen, 3. Mose 11, werden viele Tiere genannt, aber sie durften sie nicht opfern. Und wir sehen daran, dass das alles eine Bedeutung hat. Dass wir nicht eine freie Entscheidung haben, wir gestalten die Anbetung jetzt mal so. Das haben wir nicht, ihr Lieben. Das hat nur das Fleisch. Und gerade das Fleisch hat nichts davon. Geist und Wahrheit. Seht ihr, was das für ein brisantes Thema ist, aber ein wunderbares Thema. Wir haben den Gegenstand ja noch gar nicht angefangen, aber so wird, können wir ja morgen Abend noch etwas darüber sehen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rindvieh ist, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl. Das können wir noch kurz betrachten. Gott fängt hier auch mit dem Höchsten an. Wurde schon im Gebet angesprochen, dass wir immer umgekehrt handeln werden. Das fängt schon bei dem Zelt der Zusammenkunft an. Das fängt nicht an, du machst erstmal den Vorhof und dann das Tor und dann kommst du in den Vorhof und so weiter. Und Gott fängt an mit dem, was die Menschen überhaupt nicht sehen konnten, nämlich dem Bundeslade. Warum? Weil Gott, das könnt ihr merken, Gott sieht immer sein höchstes Ziel vor Augen. Das, was er mit uns erreichen will, nicht was er erreicht hat, nicht. Wir sind ja immer, oh, hast schon gut erreicht, das sollte ja die moderne Psychologie nicht. Die Kinder, alle Kinder sind gleich gut. Das gibt es bei Gott nicht. Das ist auch so eine Sache. Bei Gott gibt es Unterschiede, in der Natur gibt es auch Unterschiede. Insofern ist das der größte Unsinn, den es gibt, diese Gleichmacherei, als ob alle Kinder gleich begabt werden und nur durch ihre Familien verdorben werden. Furchtbare Verehrung, so etwas nicht. Aber so ist das. Gott sagt, es sind Unterschiede da. Und ich will auch, dass Unterschiede sind. Die sind ja ganz natürlich. Ein Kind ist noch kein Erwachsener. Und man kann ein Kind nicht dadurch erziehen, dass man es behandelt, als wäre es schon das, was es nochmal werden soll. Das ist eine Verdrehung. Gott sagt, es gibt Väter, Jünglinge, Kindlein im Glauben. Und die Ordnung können wir nicht umdrehen. Wir können nicht sagen, wir sind alle gleich als Christen Und ein Kindlein hat genauso viel Urteilskraft wie ein Vater in Christus. Da fängt auch 1. Johannes 2 bei den Vätern an, die gereift sind, die in dem zur Ruhe gekommen sind, der von Anfang ist, in dem Herrn Jesus. Da sind die Kindlein noch lassen. Müssen sie erst hinkommen. Wir sehen das bei der Stiftshütte, wenn Vetter zusammenkommt, da fängt Gott mit dem Allerheiligsten an, wieder ein Bild von dem Herrn Jesus und seinem Werk. Die Bundeslade und der Versöhnungsdeckel. Und bei den Opfern sehen wir das Gleiche. Er fängt an, nicht mit dem Sündopfer, wo wir mit anfangen würden, nicht, du musst erstmal errettet werden. Er fängt mit dem Höchsten an und ich hoffe, dass das ein bisschen deutlich geworden ist heute Abend, dass das wirklich das Höchste ist. Dass wir Gott dadurch, den Vater dadurch ehren, dass wir ihm seinen Sohn darbringen, so wie wir es in Abhängigkeit von ihm verstanden haben. Und selbst bei diesem Opfer fängt Gott nicht mit dem Kleinsten an, den Tauben, die werden am Anfang überhaupt nicht genannt. Das ist das Bemerkenswerte. Er sagt dir, dann sollst du vom Rind um Kleinvieh bringen. Vers 2 am Ende. Und dann wird erst vom Rindvieh gesprochen, von dem Stier, und dann in Vers 10 vom Kleinvieh, wird sogar differenziert, Schafe und Ziegen, und dann wird ab Vers 14 ein Opfer vom Geflügel erwähnt, das er am Anfang überhaupt nicht genannt hat. Ja, was? Fehler? Nein. Gott sagt, das sind für mich die angenehmen Opfer, die ersten beiden. Unterschiede sind schon da. Das Letzte, das ist Gnade. Das ist kein Versehen, sondern das ist Gnade. Und dass die Eltern des Herrn Jesus dieses letzte Opfer gebracht haben, als sie ihren Sohn zum Tempel brachten, das zeigt uns, dass Gott keinen verachtet, auch wenn es noch so klein ist. Wir würden ja umgekehrt anfangen, nicht? Aber wir sehen, dass Gott uns immer nach oben ziehen will. Er will uns nicht da lassen und machen wir so weiter. Er möchte uns immer näher zu sich ziehen, dass wir wirklich Gemeinschaft mit ihm haben. Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Am Eingang des Zeltes, der zusammenkommt, und das bestätigt wieder die beiden Verse, die wir gelesen haben aus dem Neuen Testament, besonders 1. Petrus 2 und Hebräer 13, dass die Anbetung, die da gemeint ist, tatsächlich eine gemeinsame Anbetung ist, die wir sozusagen im Zelt der Zusammenkunft in der Versammlung bringen. Natürlich kann man alleine anbeten. Aber wenn da steht, wenn du alleine bist, wisst ihr ja wohl, gibt ja welche, die das tun, und das auch nichts gegen zu sagen, aber allgemein ist das ja nicht, dass wenn ich alleine bete und anbete, dass ich dann laut spreche. Brauche ich auch nicht. Aber es gibt, ich sage nichts dagegen. Aber wenn hier von der Frucht der Lippen die Rede ist, in Hebräer 13, dann ist das ganz klar, und wenn wir als Priester vor Gott erscheinen, dass das die Zusammenkünfte sind, nicht. Und zwar warnt ja, steht auch nicht in der Bibel. Wann das sein soll, dass wir Anbetung bringen. Aber in Hebräer 13 wird uns ein Hinweis gegeben, Vers 15. Da steht erst, durch ihn und lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes bringen, Schlachtopfer des Lobes, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und da steht sofort anschließend, mitteilen und wohltun und mitteilen, vergesst nicht. Denn, ich füge jetzt hinzu, auch an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Er sagt das auch, steht da nicht. Aber das ist eine Zusammenfügung von zwei ganz verschiedenen Dingen, die aber beide am Sonntagmorgen passieren und nicht anderswo. Wieso? 1. Korinther 16. Da lesen wir in Vers 1, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft. Das ist Wohltun und Mitteilen von Hebräer 13, was die Sammlung für die Heiligen betrifft. Wie ich für die Versammlungen von Galatien angeordnet habe, so tut auch ihr. Das war also eine ganz allgemeine Anordnung des Apostels für quasi alle Versammlungen. Er spricht ja oft in allen Versammlungen in diesem Brief. Hier nur Galatien und Korinth. So tut auch ihr. Jetzt kommt's. An jedem ersten Wochentage lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er gedeihen hat. Seht ihr, das ist nicht gut, wenn wir sonntags morgens mal eben auf das Portemonnaie zücken und den ersten besten Schein nehmen. Geldstücke gehören überhaupt nicht da rein. So arm ist heute keiner. Das wage ich zu behaupten. So arm ist heute keiner, dass er nicht Gott einen 5-Euro-Schein einmal pro Woche geben kann. Wenn einer meint, er wäre so arm, dann hat er selbst Schuld daran. Wir sind nicht in einem armen Land. Hier verhungert keiner. Und wenn ich mir anschaue, was manche für ihre Verpflegung und Kleidung ausgeben, kann jeder tun. Aber zu sagen, ich habe kein Geld für den Herrn. Wir haben in den Mitteilungen lesen können, dass manche Werke einen starken Rückgang an Spenden gehabt haben. Die konnten nicht mehr drucken, was gedruckt werden sollte, weil kein Geld kam. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, gerade die letzten 20 Jahre, die es noch niemals in der ganzen Welt und in Deutschland schon mal gar nicht gewesen ist. So viel Geld ist unter den Menschen. Und es wird immer weniger für den Herrn. Das ist eine ernste Sache. Ernste Sache, ihr Lieben. Je nachdem er gedeihen hat, bei sich zu Hause zurücklegen. Und jetzt kommt, wo ist denn die Sammlung? Damit nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen stattfinden. Also, hat er hier nicht erwähnt. Wann sollen sie denn stattfinden? An dem gleichen Tag, wo er das zurückgelegt hat. Wovon hätten wir das? Passt dann auch genau zu Hebräer nicht. Dass die Lobopfer und die materiellen Opfer zur gleichen Gelegenheit gebracht werden. Das sind alles keine Gebote, ihr Lieben. Sondern das sind Ausdrücke der Gedanken Gottes, nach denen, deren Verwirklichung wir streben. Und wir geben keine Gebote, auch das, was ich eben gesagt habe, ich hoffe nicht, dass das irgendeiner als Gebot, wir können das nicht verstanden, sondern das sind Appelle an unsere Herzen. Und deshalb haben wir den Sonntagmorgen, wo wir zusammenkommen zum Brotbrechen. Das war die Gewohnheit der Jünger von Anfang an, auch die beste Gelegenheit, den Vater anzubeten. Gäbe es eine bessere, als da, wo wir sowieso zusammenkommen und zum Gedächtnis des Herrn, der für ihn das Wohlgefallen war, ist das die hervorragendste Gelegenheit zur Anbetung des Vaters. Und das muss beides seinen ausgewogenen Platz finden. Und dann können wir auch die Opfer, die materiellen Opfer zusammenlegen, weil das auch ein Teil unseres Gottesdienstes ist. In den Kirchen Klingelbeutel, da fangen wir schon an einzupacken. Aber wenn wir daran denken, dass diese Opfer auch ein Teil unseres Gottesdienstes sind, dann lassen wir die Taschennummer eben stehen, nicht? Bevor wir es wieder einpacken lassen und denken daran, dass wir das auch für den Herrn tun. So wird uns das hier vorgestellt, im Zelt der Zusammenkunft, am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Das möchte ich jetzt nicht mehr anschneiden, aber wir sehen, dass das auch für uns etwas ist, wodurch wir vor dem Vater angenehm sind, dass es eine Freude für ihn ist, wenn er die Seinen versammelt sich zur Ehre, zum Gedächtnis des Herrn und zu seiner Ehre und Anbetung.